Was zusammengehört, spielt gegeneinander. Macht euch bereit für eine neue Folge von Lieblingsgegner. Eurem Brettspiel-Podcast mit Simon und Simone. Sie teilen alles, außer den Sieg.
Und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Special-Folge bei eurem neuen Lieblingspodcast, nicht neuen Lieblingspodcast, Lieblingsgegner.
Ja, hallo. Ich sitze gegenüber von der Simone.
Und ich sitze gegenüber vom Simon.
Und heute machen wir weiter mit unserer Top-Listen-Folge des Jahres 2025. Nach Kategorien heute gibt es natürlich auch das Finale. Ihr werdet unsere Top 5 des Jahres erfahren. Ihr werdet aber auch in etwas ungewöhnlicheren Kategorien vielleicht noch unsere Top-Spiele erfahren. Und wir beginnen erstmal mit einer Kategorie, die generell ja auch eine große Beliebtheit sich erfreut, zumindest auch immer mal wieder bei uns. Und das sind die besten Erweiterungen des Jahres.
Ja, und wir machen das genau so wie in der letzten Folge. Wir nehmen euch einfach kurz mit durch unsere Top 3 und sagen immer ein paar Worte zu den Titeln.
Genau, ich glaube, diesmal ist es sogar so, dass wir nicht... Also zumindest bei den Erweiterungen haben wir noch nicht alles besprochen. Das hat auch seinen Grund. Dafür müssen wir es noch ausgiebiger spielen vielleicht. Aber trotzdem, für alles, was wir noch nicht besprochen haben, das wird noch kommen. Keine Sorge. Ja, schnallt euch an.
Genau. Und den Rest findet ihr in den anderen Folgen, die
99% findet ihr in den anderen Folgen, die bereits erschienen sind. Genau.
Ja, dann starte ich doch einfach mal mit meinem Platz 3 der Erweiterungen. Nämlich mit Agent Avenue, mit der... Erweiterung. Hat die Erweiterung einen besonderen Titel?
Division M heißt sie.
Division M, genau. Denn es kommt auch die Division M ins Spiel. Agent Avenue, ja ein super, super tolles Zwei-Personen-Spiel, das wir super gerne mögen. Bei dem immer eine Person zwei Karten ausspielt, eine offen, eine verdeckt und die andere Person sucht sich eine Karte davon aus und rückt mit ihrem Agenten dementsprechend nach vorne. Es gibt verschiedene Charaktere, verschiedene Effekte und da ist jetzt neu die Division M hinzugekommen. Das ist so eine kleine Maus, die auch zusätzlich als Figur noch mit ins Spiel kommt und noch mal ein bisschen Spieltiefe mit reinbringt, was den Catch-up-Mechanismus quasi angeht. Und es gibt auch neue Effektkarten, die man sich kaufen kann. Also es ist so ein bisschen more of the same, mit einem kleinen Kniff dabei, mit dieser Mausfigur. Aber gefällt mir trotzdem sehr gut. Also ich finde gerade die neuen Effektkarten machen es dann doch nochmal ein bisschen spannend. Mhm. Und man möchte dann doch nochmal den Geheimshop quasi ein bisschen weiter erkunden und entdecken.
Ja, also generell muss man ja auch darüber sprechen, was macht eine gute Erweiterung aus? Und wir sind, glaube ich, beide immer der Meinung, dass More of the Same erstmal etwas Gutes ist, wenn man ein Spiel vor allen Dingen schon sehr viel gespielt hat. Und Agent Avenue, ich habe gerade nachgeschaut, habe ich insgesamt schon jetzt, auch mit der Erweiterung zusammen allerdings, 111 Mal gespielt. Und da wünscht man sich natürlich immer wieder irgendwie Neuerungen. Und ich finde, das hat das Spiel gut geschafft. Ich würde aber nicht sagen, dass die total essentiell ist. Das ist für Leute, die Agent Avenue wirklich toll finden und viel gespielt haben und sagen, ich brauche jetzt mehr Abwechslung. Für die ist das was. Ich finde aber, mit dem Basisset kommt man immer noch gut zurecht und gut weiter.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, es ist bei manchen Erweiterungen, es ist wirklich immer sehr von der Erweiterung abhängig, ob More of the Same gut ist oder langweilig. Und manchmal gibt es auch Erweiterungen, die bringen dann ganz neue Mechaniken rein. Die harmonieren aber nicht mit dem Grundspiel.
Ja, stimmt.
Und deswegen finde ich auch, es ist nicht unbedingt was Schlechtes, More of the Same zu haben, wenn es halt gutes More ist.
Ja, ich würde auch sagen, das ist eine gute Erweiterung. Ich muss sagen, dass mich die Charaktererweiterung, also diese Division M, persönlich nicht so gecatcht hat, wie ich es mir erhofft hatte. Ich finde dann die neuen Karten, die man sich während des Spiels erspielen kann, die eben dauerhafte Effekte für dich bringen und so, die finde ich deutlich interessanter noch. Aber ich finde es trotzdem eine gute Erweiterung und bin auch froh, sie zu haben, auf jeden Fall.
Ja.
Bei mir auf Platz 3 ist ebenfalls ein Christian Kudal-Spiel oder eins zumindest, wo er mitgewirkt hat. Und das ist die neue Mindbug Standalone-Erweiterung, King of Tokyo. Und das Interessante dort ist, dass ich ja wirklich, Mindpark ist mein allerliebstes Spiel. Ich habe es über 500 Mal gespielt. Ich liebe das Basisset für das, was es ist. Ich habe auch alle Erweiterungen. Muss aber auch zugeben, ich habe nicht jede Erweiterung richtig häufig gespielt. Also wenn man jetzt 500 Partien hört, dann wird man jetzt denken, okay, dann hat er bestimmt auch 50, 60 Partien mit den Erweiterungen schon verbracht. Das ist tatsächlich nicht ganz so, weil die sind schon noch ein bisschen komplizierter und bringen noch ein bisschen mehr Hirnschmalz rein. Und für die Leute, die sagen, Mindpark ist ein super Grundkonzept, ich möchte jetzt, dass das Ganze aber noch ein bisschen zufälliger ist, dann ist nämlich Mindpark King of Tokyo perfekt, weil dort eine Würfelmechanik noch hinzukommt. Die Kreaturen sind nach wie vor richtig cool. Man hat immer noch die Mindgames, wann klaue ich mir die Kreatur vom Gegner und wann nicht. Aber es ist insgesamt etwas lockerer, es verzeiht dann doch eher Fehler. Und ich schätze das dafür sehr, auch wenn ich trotzdem sagen würde, ich habe andere Erweiterungen, die ich natürlich noch besser finde davon. Aber ich finde diese Idee zu sagen, wir haben jetzt so viele coole Erweiterungen, wir machen das jetzt mal ein bisschen, gehen nochmal zurück und gucken, wie machen wir es auch für Einsteiger vielleicht nochmal freundlicher. Dann hat man es da richtig gut getroffen und nach wie vor super Mindbug-Qualität hat mich tatsächlich sehr überzeugt.
Ja, mein Platz 2 ist die Erweiterung zum tollen Spiel Bytes. Und Bytes ist ein Spiel, da spielen wir gemeinsam Ameisen und legen den Weg zum Ameisenhügel zurück und sammeln dabei Futter ein. Und es gibt immer, das Spiel ist ein bisschen modular aufgebaut, beziehungsweise eigentlich nicht modular, sondern...
Ja, doch.
Ja, aber man hat alle Module mit drin, nur... können die verschieden ausgeprägt sein. Es gibt unterschiedliche Wertungskarten. Es gibt für die Schokoladentoken unterschiedliche Effektkarten. Für die diese Weintropfen oder was das sein soll, gibt es verschiedene Effektkarten. Und es gibt auch immer noch mal eine Special-Karte. Und es kommen einfach nur mehr Karten rein über diese Erweiterung. Mehr Effekte.
More of the same.
Mehr kleine Figürchen, die ins Spiel kommen können und verschiedene Sachen auslösen. Und wir sind ja ein großer Fan von Bytes. Wir mögen das wirklich sehr gerne, ja, auch wenn es wirklich sehr, sehr simpel ist. Aber es hat so was Schönes, weil diese Token auch so groß und Double Layer sind. Ist total, total cool. Und ja, auch hier einfach more of the same. Ein bisschen mehr Abwechslung bei den Karten. Und deswegen gliedert sich super ein, macht Spaß und ist deswegen mein Platz 2 geworden.
Ja, absolut verständlich. Sehr coole Erweiterung. Bei mir ist es auf Platz 2 tatsächlich der Drakening geworden. Da haben wir ja auch in der vorletzten Folge jetzt, müssen wir ja zurückrechnen, drüber gesprochen. Nee, ist schon länger her. Ich glaube, 3 Folgen schon her. Wir haben tatsächlich ja, nachdem wir das Grundspiel ein paar Mal gespielt haben, gesagt, so, ich brauche jetzt die Erweiterung und habe dann zum Glück ein relativ faires Angebot bekommen. Und die Seebären-Erweiterung und die Saga-Erweiterung bekommen. Und ich muss sagen, da war ich richtig begeistert. Denn das Ganze bietet jetzt noch einen Kampagnenmodus, den wir aber nicht so ganz als Kampagne persönlich spielen, weil wir gesagt haben, wer weiß, ob wir die 6 Partien hintereinander hinkriegen. Dann lass doch erstmal lieber ein normales Spiel draus machen. Aber das Schöne ist, man findet Sachen wie eine Schatzkarte. Dann gibt es große Sachen, die kombiniert werden müssen im Laufe der nächsten Partien, um gewisse Sachen zu erzielen. Es gibt plötzlich Riesengegner und das macht richtig Bock. Also der Drakening ja sowieso ein schönes 4X-Piratenspiel. Und die Erweiterungen sind nicht more of the same, sondern die bringen das Spiel nochmal auf ein ganz anderes Level, finde ich. Also machen das Ganze wirklich nochmal einen ganzen Punkt besser, würde ich sagen, in der Bewertung. Und ich erinnere mich an die letzte Partie, die wir jetzt erst vorgestern hatten. Und die war ja auch gigantisch gut, ne?
Ja, finde ich auch. Ich habe es jetzt noch nicht mit reingenommen, weil wir zu dem Zeitpunkt ja noch nicht so viele Partien gespielt hatten mit Erweiterung.
Das haben wir jetzt nachgeholt.
Genau.
während wir dann gewartet haben, dass wir diese Folge aufnehmen.
Ja, ich muss aber auch sagen, mir hat das echt, gerade die letzte Partie hat mir so gut gefallen. Die hat richtig Spaß gemacht. Die war richtig spannend, ja, und abwechslungsreich. Also auch auf jeden Fall eine super Erweiterung. Ja, und mein Platz 3 der Erweiterungen ist die neueste Erweiterung zu Evergreen. Und Evergreen ist ein Puzzlespiel, bei dem wir auf unserem Planeten, ja, den so ein bisschen versuchen zu begrünen und damit Punkte zu sammeln. Wir kriegen Punkte über Bäume, die von Sonnenlicht berührt werden. Wir kriegen Punkte für die größten Wälder und haben noch eben ein paar weitere Dinge, die schon über andere Erweiterungen reingekommen sind, die uns Punkte geben. Und die Erweiterung ist auch hier wieder More of the Same. Also irgendwie mein More of the Same.
Ja, du bist der More of the Same Typus bei den Erweiterungen auf jeden Fall.
Ja, weil ich meistens halt merke, dass bei Erweiterungen, wenn die wirklich neue Konzepte reinbringen, dass ich dann denke, boah, jetzt soll ich auch noch das beachten.
Mhm.
Und irgendwie bringt das, finde ich, meistens das ganze Spiel so ein bisschen durcheinander.
Ja, Evergreen ist dann ein super Beispiel. Genau, Cherry Blossoms und Bamboo ist die neueste Erweiterung und die bringt mit dem Bambus ein sehr herausforderndes Element auch nochmal mit rein.
Genau, denn normalerweise ist es bei Evergreen so, wir pflanzen kleine Setzlinge, die wir in kleine Bäume upgraden können und diese kleinen Bäume machen wir zu großen Bäumen. Und wenn die von Sonnenlicht berührt werden, dann geben die uns Punkte, die kleinen Bäume und die großen Bäume, werfen Schatten, die andere Sachen überdecken, ist aber grundsätzlich gut. Und beim Bambus ist das so, wir setzen den kleinen Bambus ein und wenn der von Sonnenlicht berührt wird, dann wächst er zu einem großen Bambus und wirft einfach nur Schatten. Der bringt uns quasi nichts. Der sorgt nur dafür, dass unsere Bäume verdeckt werden und uns keine Punkte liefern.
Ja, für die Zusammenhängigkeitswertung bringt es aber
ja Punkte. Ja, genau. Und die Cherry Blossoms, die haben, glaube ich, die Fruchtbarkeitswertung erhöht. Das war eigentlich auch ganz interessant. Und ich finde das halt spannend, dass man da sich immer so ein bisschen aussucht, welche Teile man benutzt im Spiel und die einsetzt und so ein bisschen das anpassen kann, wie man gerne spielen möchte.
Ja.
Ja.
Also, ich finde,
passt perfekt rein.
Ja, ich kann es absolut verstehen und ich finde, Evergreen ist da ein super Beispiel, wie man ein Spiel rausbringt und es konstant mit neuem Content auch im Gedächtnis hält. Es ist ja bei uns beiden, glaube ich, auch in der Top 100 insgesamt drin, dieses Spiel. Und dadurch, dass so viele Erweiterungen drin sind und man die auch miteinander kombinieren kann, indem man eben nur einzelne Elemente aus dem Spiel austauscht, bringt jede Erweiterung noch mehr Möglichkeiten rein. Und man möchte Sachen miteinander kombiniert sehen, man möchte aber auch einfach so ein bisschen das Gewohnte schon haben. Man kann sich immer wieder aussuchen, mit was spiele ich eigentlich. Und es sieht immer toll aus. Das Material ist ja gigantisch gut, die Optik ist toll, es zieht sich immer durch. Und hier ist More of the Same, aber wirklich ein exponentieller Faktor, weil man jetzt die Cherry Blossoms mit allen anderen Erweiterungen theoretisch ja auch kombinieren kann, aber man ja nie immer alles reintun kann. Und das bringt einfach eine Menge Varianz und das tut dem Spiel unfassbar gut. Ich weiß noch, als wir es damals zum ersten Mal gespielt haben, also nach 5, 6 Partien, haben wir gesagt, ja, okay, ist cool, aber jetzt bräuchte es auch mal irgendwie was Neues und das liefert der Verlag und das finde ich richtig toll.
Ja, super ist das.
Ja, und mein Platz 1 ist tatsächlich die Weiße Burg Teezeremonie Erweiterung. Und hier ist es wirklich so, das ist das, was ich von einer Erweiterung erwarte. Du bist eher Typus More of the Same. Ich bin der Meinung, eine Erweiterung muss schon einen krassen Mehrwert bieten. Bei Evergreen sehe ich den auf jeden Fall. Gerade auch, weil ich denke, okay, damit steigt ja auch der Wiederspielwert insgesamt. Deshalb ist More of the Same aber gut. Aber bei der Weißen Burg finde ich es herausragend, wie sie aus einem guten Spiel ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Ich möchte dieses Spiel nicht mehr ohne Erweiterung spielen und würde auch behaupten, dass in meiner Wertung die Weiße Burg vielleicht bei einer 7 von 10 gewesen wäre. Na, es ist ein gutes Spiel, aber mit Potenzial zu mehr und die Erweiterung macht es zu einem 10 von 10 Spiel. Und wir haben es so häufig gespielt, es ist zu meinem liebsten Eurogame geworden. Und ich finde die Erweiterung klasse. Bringt noch mal ein bisschen mehr Abwechslung rein, sie bringt auch mehr Optionen rein, macht das Spiel aber nicht groß länger. Ich finde es richtig toll, also komme aus dem Schwärmen nicht mehr raus.
Ja, ich finde, es passt tatsächlich auch ganz gut zu dem Spiel.
Mhm.
Es macht es kniffliger, aber vielleicht auch ein Ticken besser.
Ja,
Ich dann vielleicht auch zugeben.
Ja, gut. Dann kommen wir doch mal zur nächsten Kategorie und die ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher. Und dann denkt ihr jetzt, was heißt das denn? Reimplementierung heißt sie, die Kategorie. Und es geht um Spiele, die auf anderen Spielen schon basieren beziehungsweise eine Neuauflage darstellen. Also bei Boardgame Geek gibt es auch die Option zu gucken, ist das eine Reimplementierung von einem anderen Spiel? Und wenn wir gleich erzählen, welche Spiele wir uns ausgesucht haben, ich glaube, dann werdet ihr auch verstehen, was wir meinen. Mein erster Pick dort, mein Platz 3 ist Batam beziehungsweise Big Shot. Das dürft ihr euch gerne aussuchen, denn es geht um die L-Shape-Boxen von Plate Games. Die ja Klassiker im Brettspielbereich, die alle über 20 Jahre irgendwie alt sind, die in riesigen Boxen damals produziert wurden. Man kennt das von El Grande beispielsweise, die Ursprungsbox. Das waren alles so, wie kann man das beschreiben, rechteckige, lange Schachteln. Und hier ist es so, es sind kleine Boxen und es gibt einen magnetischen Spielplan, der aus der Box selber besteht. Und das finde ich so herausragend gut gemacht, so schön platzsparend und hilft den Spielen ungemein, einfach weil du sie viel einfach mitnehmen kannst. Und optisch sehen sie auch sehr ansprechend aus. Material passt alles rein, ist super. Und ich mag Batam und Big Shot richtig, richtig gerne. Und finde das eine tolle Reimplementierung, die es auch gebraucht hat. Weil ich persönlich hätte die Spiele gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich frage mich auch hier, wieso habe ich das nicht früher mal gespielt? Keine Ahnung. Von daher nehmen wir das auf meinen Platz 3.
Ja. Mein Platz 3 ist das wunderbare Innovation Ultimate.
Und ist mein Platz 2.
Genau, Spoiler, ist das ist Simons Platz 2. Und ich glaube, über Innovation haben wir auch schon gesprochen. Ausführlichst,
ja,
denke ich.
Ist ja mein Lieblingsspielplatz 2.
Ist quasi ein Zivilisationsaufbauspiel mit Karten und mit ganz, 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 ganz vielen Mechanismen, mit denen man sich gegenseitig in die Suppe spucken kann. Und man versucht eben als erstes das Spiel zu gewinnen. Also das ist eigentlich
über
das ganze Spiel. Und es ist wirklich fies. Es kann wirklich sich sehr unfair anfühlen. Da muss man wirklich frustrationsresistent sein. Aber es ist ganz cool. Und es gab zu Innovation, ich glaube, 3 Erweiterungen.
4.
Oder 4.
Ja.
Von denen wir auch nicht alle gespielt hatten. Und dann kam Innovation Ultimate. Eine Box, in der das Grundspiel und die ganzen Erweiterungen auf einmal neu drin sind, mit neuem Design, mit kleinen Verbesserungen an den Karten, an den Effekten. Und ist auf jeden Fall eine echt coole, coole Geschichte, dass man da alles auf einmal hat und dann auch noch so ein paar kleine Ausbesserungen daran.
Genau, es ist die 4. Version ja auch offiziell. Und man kann sagen, hier wurden auch nochmal Balancing-Änderungen vorgenommen. Das Spiel ist ein bisschen gestreamliner geworden. Bei einigen Änderungen war ich mir auch nicht sicher, ist das jetzt so gut oder nicht. Nachdem ich es jetzt in dieser neuen Version schon 19 Mal gespielt habe, würde ich sagen, ja, macht immer noch große Freude. Ich finde, bei Innovation ist einfach die Faszination, du kannst auch das Grundspiel nehmen und kannst so viel spielen, wie du willst. Du hast auch nach weit über 50 Partien immer noch Abwechslung drin. Aber mit der Ultimate Edition wurde ja auch das Grundspiel nochmal überarbeitet. Und vor allem, was ja unser Hauptkritikpunkt an den Erweiterungen war, die waren sehr kantig einzubauen ins Spiel. Und mittlerweile spielen wir fast immer schon mit einer Erweiterung standardgemäß und wollen die anderen auch noch ausprobieren. Und das fügt sich hervorragend rein. Mittlerweile vom Gameflow gibt das einem auch wirklich nochmal einen Mehrwert. Finde ich auch und deshalb bei mir auch mein Platz 2. Also fantastische Box und freue mich, dass es auch irgendwann jetzt tatsächlich mal wieder auf Deutsch kommen wird.
Ja, auf jeden Fall super und auch total passend, dass es dein Platz 2 ist. Mein Platz 2 ist die Claim Anniversary Box. Mhm. Und Claim ist ein Stichspiel der besonderen Art. Denn wir spielen zuerst eine Stichrunde aus, ich weiß nicht wie vielen Stichen, ich glaube 13.
Das ist auf jeden Fall ein Spiel für 2 Personen nur.
Ja, und wir spielen zuerst eine Runde, in der wir quasi die Karten für die zweite Runde erspielen. Denn es gibt immer eine offene Karte und es gibt den verdeckten Stapel und der Gewinner des Stichs darf sich aussuchen, welche er nimmt. Ob er die offenliegende nimmt oder eine vom Stapel. Und wenn wir damit durch sind, spielen wir die zweite Runde. Und da versuchen wir, Mehrheiten in den einzelnen Farben zu sammeln. Also der Gewinner des Stichs bekommt die Karten und sammelt die bei sich und versucht, das Volk um sich herum zu scharen, um den Thron zu ersteigen. Zu ersteigen. Und ist auf jeden Fall auch eine sehr coole Sammelbox, denn ich glaube, es gab vorher zwei Claims, also Claim 1 und Claim 2 mit unterschiedlichen Fraktionen drin. Und die sind jetzt alle gesammelt in der Box. Sind auch ein paar dazugekommen.
Ich glaube, es sind ein oder zwei noch dazugekommen.
Ein paar vorgefertigte Sets gibt es. Und das ist einfach auch schön, alles an einem Platz zu haben und ein super Spiel.
Ja, stimme ich dir absolut zu. Und mein Platz 1 ist Hexentafel. Da haben wir zur Genüge drüber gesprochen. Interessant ist ja wirklich, dass Hexentafel auf Hnefatafl basiert, dem Wikinger-Schach aus dem Jahr 400. Und das ist für mich das beste Beispiel, dass eine Reimplementierung fantastisch funktioniert. Wir haben ja auch das Hnefatafl, haben wir ja auch mittlerweile hier und haben es ja auch ausprobiert. Aber man merkt einfach, wie viel mehr diese Reimplementierung bietet an taktischer Tiefe, an Flüssigkeit im Spiel, an taktischen Überlegungen, weil es eben über Hexfelder geht und nicht über quadratische. Und das ist für mich genial. Und deshalb ist es mein Platz 1, weil ich mir denke, da hat sich jemand Gedanken gemacht, ein paar Änderungen vorgenommen und plötzlich ist das Spiel richtig, richtig stark und ja auch bei uns beiden eins der meistgespieltesten Spieler des Jahres. Ne?
Ja. Finde ich auch. Also kann ich absolut unterschreiben. Mein Platz 1 ist aber tatsächlich Batam geworden. Mhm. War ja Simons Platz 3. Und der gute Simon hat aber vergessen zu erzählen, worum es in dem Spiel überhaupt geht.
Ist das so?
Ja, das hast du tatsächlich nicht erwähnt.
Ja, aber das haben wir ja im Podcast schon erzählt.
Ja, war ganz, ganz kurz. Wir reisen mit unseren Schiffen zu Inseln und versuchen als erstes 4 Inseln zu bereisen und wieder im Heimathafen anzukommen und dabei das meiste Geld zu machen. Und auch dieses Spiel ist fies, weil wir in unserer Schiffsbewegung abhängig sind von unseren Mitspielern, die uns Würfel zuteilen müssen. Und da kann man natürlich ganz schön fies gegeneinander spielen. Und aber auch profitieren, wenn jemand anders gerade auf der Abschussliste steht.
Ah, ich finde es auch genial.
Also super Spiel.
Ja, ich mag es auch richtig gerne. Kommen wir zu einer Kategorie, die immer wieder ein Eye-Catcher ist. Und das ist Material. Ja, das Brettspielmaterial ist ja immer wieder auch ein Thema. Es gibt unterschiedliche Qualitäten. Wir wollen jetzt hier herausstellen Spiele, wo wir sagen, boah krass, was ist das denn für tolles Material? Wir waren total begeistert. Und Simone, du weißt es,
Ja.
Mach den Übergang selber.
Ich weiß gar nicht, worauf du hinaus wolltest. Ich fange mal an mit meinem Platz 3. Mein Platz 3 beim Material ist Magical Athlete. Und Magical Athlete haben wir ja schon besprochen. Wir spielen ein Rennen mit ganz, ganz verrückten Figuren, die verrückte Effekte haben. Und was ich an dem Material toll finde, sind einfach die Figuren. Also wir haben da so Holzmiepel, die in der Form der Figur sind, die auch so angemalt sind. Es gibt zum Beispiel das riesige Baby und das ist dann auch wirklich so eine riesige Holzfigur.
Richtig
und
klotzig.
Das ist einfach, es ist jetzt vielleicht, wenn man das so für sich betrachtet, nichts Besonderes, so special Figuren zu haben.
Aber es sind ja auch eine Menge drin, ne?
Aber es sind eine Menge drin und ich finde, das ist ein Teil dessen, was dieses Spiel so besonders und lustig macht. Und wenn diese Figuren nicht so cool wären, dann vom Optischen her, dann wäre das Spiel auch nicht so cool. Deswegen geht das so Hand in Hand und deswegen hat das für meinen Platz 3 schon gereicht.
Kann ich auch absolut verstehen. Das ist ein Spiel, wenn wir das gespielt haben, da sind Leute dran vorbeigelaufen und haben gedacht, was spielen die denn da? Was ist denn da los? Sind dann stehen geblieben und haben gemerkt, wie lustig das ist. Ist einfach ein ganz weirdes Spiel, was, ja, wie es bei CMYK üblich, einfach ganz tolles Material hat. Stimme ich dir voll zu. Bei mir ist auf Platz 3 tatsächlich 12 Rivers gelandet, was wir auch schon im Podcast besprochen haben. Das ist ein Spiel, bei dem wir Murmeln einsetzen und ja quasi in dem Wasserfluss unsere Staudämme einsetzen können, um gewisse Murmeln abzugraben. Und je nachdem, wie viele Karten wir dabei einsetzen, dürfen wir weiter oben oder weiter unten eben die übrig gebliebenen Murmeln nehmen. Und das ist ebenfalls ein Spiel, was eine Tischpräsenz hat, wo ich sage, boah, mega gut. Das Board, generell muss man dazu sagen, es gibt eine zweite Version, die dieses Jahr erst zur Messe erschienen ist. Und die ist nochmal deutlich überarbeitet auch vom Material. die Murmeln rollen hervorragend dort runter und wir haben ein Board, was auch so Schaumstoff mit groß bedruckten Sachen drauf ist. Also alles sehr, sehr hochwertig und es hat halt diesen Moment, wenn du diese Staudammmauer am Anfang rausziehst und alle Murmeln kullern runter. Das ist auch so ein Eyecatcher, wo Leute am Tisch stehen bleiben und sagen, boah, was ist das denn? Und es ist nach wie vor auch trotzdem ein gutes Spiel. Von daher mein Platz 3.
Ja, mein Platz 2 ist ein Spiel, das haben wir jetzt schon häufiger genannt. Es ist natürlich Iridia. Es muss Iridia sein, denn das Material ist auch der Hammer in diesem Spiel. Also allein diese riesige Box, allein wie das alles aufbewahrt ist. Wir haben bemalte Figuren, wir haben noch die Small Bodies Expansion. Da können wir unsere Helden kleiner sein lassen. Das heißt, der Simon konnte einen normal großen Helden spielen und ich eine kleine Variante, weil ich ja nun mal auch ein bisschen kleiner bin. Wir haben Köpfe, die wir da reinstecken. Wir haben die Feinde sind alle bemalt. Es gibt ganz besondere Feinde, die möchte ich gar nicht spoilern.
Ja, ja.
Die Karte, die wir entdecken, ist Double Layer und wir flippen die Teile, die wir erkunden. Es gibt Teile, die ausgetauscht werden. Wir haben unsere Heldenboards. Also es ist der absolute Wahnsinn. Das ganze Material ist der Wahnsinn. Und es ist so durchdacht und es steckt überall so viel Liebe zum Detail. Deswegen wäre es eigentlich fast ein Skandal, das nicht beim Material zu nennen.
Ja.
Und also das ist der Hammer einfach.
Ja, auch diese Weltkarte, die ja auch dann ist, die ist sogar Triple Layer, glaube ich, ne? Oder so?
Ja, die ist Triple Layer, weil man das dann leichter rausbekommt.
Ja, genau.
Ja, weil man sonst das gar nicht flippen kann, richtig.
Die Handhabung in dem Spiel ist richtig gut gelungen. Auch die Idee, wie man die Maps aufbaut, dass man nicht riesige Pläne hat, sondern die auch aus kleinen, unterschiedlich großen Teilen zusammensetzt, immer wieder, wo man an Orten ist. Tolles Ding, Iridia, ja, wie gesagt, wir schwärmen da auch nachher nochmal drüber mit Sicherheit. Mein Platz 2 ist ein Spiel, was wir tatsächlich zu selten gespielt haben, um darüber intensiv zu sprechen. Das werden wir noch nachholen. Aber wir können schon mal beurteilen, dass das Material hervorragend ist. Und die Rede ist von Ascending Empires. Dazu muss man kurz ausholen. Das ist ein Spiel, was mir ein Bekannter vor, ja, schon Jahren gezeigt hatte. Und das war damals aus zusammengesetzten normalen Brettspielbrettern. Ja? Und es ist ein Schnippspiel mit 4X. Klingt total abgespaced, ist es auch. Nur das Problem war, dass die Kanten immer wieder im Weg waren damals. Das heißt, wir haben geschnippt und öfters sind auch mal die Discs abgesprungen von diesen Kanten, weil man das eben aus 4 verschiedenen Brettern zusammengesetzt hatte. Und da hat sich jemand jetzt richtig Gedanken gemacht und eben über Siemens Games und Strohmann hat es im Deutschen vertrieben, dass die Zenith Edition gemacht, die komplett mit Neoprenmatten ist, die aber auch mit ganz tollen Miniaturbauten ist, die wir im Laufe des Spiels aufs Brett bringen. Die Planeten sind so riesige Holzscheiben, die total toll aussehen. Und das Flicking funktioniert so smooth und so gut, wo ich sage, richtig gut. Richtig tolles Material. Hat natürlich seinen Preis, gerade in der Kategorie sind ja auch viele Spiele, die jetzt nicht so teuer sind, zumindest jetzt gerade. Es ist auch noch teurer als das eine oder andere Spiel. Ich glaube, mit 140 € ist man aktuell so dabei. Aber
ist schon Wahnsinn.
Ist Wahnsinn, aber tatsächlich auch wirklich tolles Material. Und wenn man solche Spiele mag, ist das Material wirklich hervorragend. Wie es spielerisch ist, werden wir noch euch ein Update geben, weil wir haben es bisher nur zu zweit gespielt und das ist ein Spiel, was man eher zu dritt oder zu viert mal spielen sollte. Aber es funktioniert hervorragend mit dem Material. Das Schnippen macht Spaß und von daher ist es mein Platz 2.
Ja, und unser Platz 1, unser gemeinsamer Platz 1 ist natürlich wieder Hot Streak. Und da muss man dazu sagen, ich finde, also für mich ist Hot Streak meine 1, weil ich mit diesen Figuren, diese Maskottchen, wie dieses Spiel aufgebaut ist, also wenn ich nur daran denke, dann empfinde ich schon so viel Freude daran, weil wir so viel Freude mit diesem Spiel hatten. Deswegen ist es tatsächlich aus emotionalen Gründen, würde ich sagen, noch ein Platz höher als Iridia. Wobei man sagen muss, also es ist trotzdem super Material, auf jeden Fall. Also diese Maskottchenfiguren, die Box ist super, das musst du beschreiben.
Ja, insgesamt, die Box ist gleichzeitig auch das Spielbrett. Man zieht quasi an so einem Ende das gesamte Spielbrett raus, was kein Brett ist, sondern so eine Art Matte. Und die Maskottchen sehen einfach unfassbar gut aus. Die sind absolut hochwertig verarbeitet. Bei Iridia gibt es ja auch Leute, die sagen, ja, es ist nicht ganz so sauber gepaintet. Hier muss man sagen, das ist so clean und so gut gemacht. Auch für den Preis einfach fantastisch. Und das Schöne ist ja auch, dass die Optik, ne, mit diesen Maskottchen, die immer noch mit diesen Augen irgendwo zu sehen sind, die Leute, die da drin sitzen, das überzeugt jeden, der am Tisch ist, der sagt, was ist das denn Witziges? Und dann gibt's ja auch noch Hintergrundgeschichten und dann gibt's die Mom und den Hurley und ach, legendär. Ich finde, ja, das ist auch eins der Spiele, wenn ich jetzt Leuten zeigen müsste, wie cool können denn Brettspiele auch vom Material sein, ist das definitiv ein absolutes verdientes Platz 1 oder ein absolut verdienter Platz 1. Ja. Ja, richtig gut.
Ja.
Dann kommen wir doch zu der nächsten Kategorie, die direkt in eine ähnliche Kerbe schlägt. Und das ist die Grafik in Brettspielen. Und da wollen wir natürlich auch die Personen honorieren, auch mit Namen, die diese Grafiken erstellt haben. In dem Sinne fangen wir einfach mal an mit meinem Platz 3. Und mein Platz 3 ist das ganz kleine Ärgerspiel Bingsu. Und tatsächlich hat Obi Otto dieses Brettspiel illustriert, ist mir tatsächlich außerhalb kein Begriff. Er hat nur ein paar Spiele gemacht, 5 an der Zahl, wobei 1, glaube ich, eine Erweiterung ist oder so. Und Bingsu ist ein wunderbares Spiel, bei dem es darum geht, Bingsus zu kreieren. Und warum ich diese Grafik so herausragend finde, ist, dass wir Aktionskarten haben, die wir aber nicht von uns selber nutzen können, sondern wir müssen die Aktionskarten aus der Hand des Gegners ziehen und die dann aktivieren. Das ist ganz kurioses Konzept. Hört euch gerne die Podcast-Folge dazu an. Super witziges Spiel. Wir hatten eine Menge Spaß damit. Aber was ich bei dem Spiel so toll finde, ist, auch wenn es ein koreanisches Spiel ist, ist es sprachneutral. Denn auf jeder Karte ist eigentlich eine Illustration abgebildet, was passiert. Ob wir jetzt von jemandem was klauen oder ob wir ihm irgendwie in die Karten gucken und da lugt irgendjemand rein. Dabei hat es natürlich so eine tolle Optik mit Pinguin, Eisbär, Robbe, was auch einfach total schön aussieht. Und mich hat das wirklich begeistert und total überrascht, auch von dem, wie die Grafik in diesem Spiel eingesetzt wird. Mhm. Weil statt eine Ikonografie könnte man auch einfach nur die Kartenoptik nutzen. Und das finde ich total super gemacht.
Ja, muss ich dir zustimmen. Finde ich auch total super. Und ich finde einfach auch, wie das aussieht, das ist so, ich weiß nicht, das hat auch so was Liebenswertes, ja, irgendwie diese Figuren und das sieht total schön aus. Ja, mein Platz 3 ist auch gleichzeitig dein Platz 2, da musst du uns gleich erzählen, wer das Design denn gemacht, genau, hat, denn es geht auch hier wieder um Magical Athlete und ich habe es ja auch eben bei den Holzfiguren schon erwähnt, die auch die Grafik tragen. Die Grafik an sich ist einfach auch super, wie diese Figuren aussehen und das haben wir jetzt, glaube ich, oft genug erwähnt. Da brauche ich nicht weiter von zu schwärmen. Das ist die halbe Miete für das Spiel.
Ja, und Angela Kirkwood hat die Illustration gemacht und sie hat tatsächlich bisher noch nichts anderes gemacht. Sie macht wohl Animationen, auch ansonsten, auch in einem abgespacederen Stil. Aber da will ich mehr von sehen. Also bei mir ist es mein Platz 2, genau. Also ich finde, es gibt kein Spiel, was eine wildere Optik hatte dieses Jahr als Magical Athlete. Und dadurch, dass man ja auch die Optik quasi auf den Figuren noch drauf geprintet hat, wie du es eben schon so schön beim Material gesagt hast, ja, total genial. Finde ich sehr beeindruckend und ich mag es auch, wenn es ungewöhnlich ist. Und deshalb ist Magical Athlete bei mir die Platz 2.
Ja, und mein Platz 2 ist auch gleichzeitig dein Platz 1. Mhm. Und es geht um Tofu Shifu.
So sieht's und aus.
Wie ihr ja wissen solltet, ist die tolle Designerin von Tofu Shifu auch die Designerin von unserem Podcast-Logo.
So sieht's aus. AI Board Game Craft, ihr findet es auch immer in der Beschreibung. Und ich muss sagen, Tofu Shifu ist ein Spiel, was ich für seine Optik so lieben gelernt habe, auch bevor wir das Podcast gewarten. Deshalb haben wir es ja angefragt tatsächlich. Ja. Weil erstmal das Thema ist super, ne? Wir machen irgendwas mit Tofu, aber ich finde dieses Design ist so liebenswert. Nochmal eine Spur liebenswerter sogar als ein Bingsu, was ja auch total super aussieht, aber mit diesen Wasserfarben und die Figuren sehen so nett aus und ach, ich liebe alles daran.
Ja,
find's richtig toll.
Finde ich auch. Ich finde, die Figuren sind so niedlich und die sind so, ich weiß nicht, also die sind auch wirklich einfach liebenswürdig, dass man sich da so denkt, ach, das ist schön. Das guckt man sich gerne an.
Ja.
Also da hat man gern Auge drauf beim Spielen einfach die ganze Zeit.
Ja.
Deswegen, ja, dein Platz 1 und mein Platz 2. Und ja, mein Platz 1 ist natürlich Snow Colony. Das habt ihr in der letzten Folge auch schon gehört, dass ich die Grafik von dem Spiel einfach super finde.
Ja.
Ich liebe Pinguine und ich liebe es, wenn Tiere einfach süß und niedlich designt sind. Und das ist in dem Spiel der Fall. Es gibt quasi Auftragskarten, da sind nochmal verschiedene Tiere drauf, da sind auch Eisbären und so weiter. Die sind auch alle total niedlich, die Pinguine sind süß und ich finde, hatte ich ja auch schon erwähnt, die Hausteile, die wir zusammenbauen, finde ich total toll, denn wenn man mal guckt, da gibt es zum Beispiel ein Café und das Café gibt es mehrfach und es gibt aber auch, das Café ist unterschiedlich designt teilweise. Da sitzt auf dem einen Design sitzt ein Gast am Tresen, auf dem anderen keiner und der Pinguin macht da gerade sauber. Und das ist super, super, super klein. Aber das finde ich das Coole daran, dass die Karten zwar so klein sind, aber man dann trotzdem so ein Auge fürs Detail hatte. Und deswegen ist das mein Platz 1 geworden.
Ich kann es absolut verstehen, weil diese Detailverliebtheit einem sofort auffällt. Und es ist tatsächlich von Sai Beppu illustriert worden, die ja auch Trio beispielsweise gemacht hat. Das Nokoso Dice, das Ghostlift, Haggis. Also
doch
eigentlich
sehr,
eine Person,
sehr viele.
Ja, die sehr viele Kartenspiele designt. Aber ich finde, hier hat sie einfach auch gezeigt, dass sie auch total tolle andere Sachen noch illustrieren kann und bin total begeistert auch von der gesamten Optik, auch weil man das Gefühl hat, dass die Karten schon fast Wimmelbilder sind.
Ja, genau.
Also man könnte wirklich mit einer Lupe nochmal die kleinsten Details entdecken, das finde ich richtig schön.
Das finde ich auch faszinierend. Da denke ich mir, also man hätte sich die Mühe nicht machen müssen, weil das so, so klein ist, aber es ist so schön, dass man sich die Mühe gemacht hat.
Ja, definitiv. Dann kommen wir zum Innovationspreis, den wir hier verleihen wollen.
Der Innovationspreis.
Unsere Top 3 Innovationsspiele.
Ja.
Das heißt, das ist eine Kategorie, wo wir sagen, das kreiert komplett ungewöhnliche Spielerlebnisse, die man so noch nie gesehen hat und wo man vielleicht sogar die Vermutung hat, dass man sie auch so nie wieder woanders bekommt. Und ich kann sagen, dass mir das in dieser Kategorie vielleicht sogar am schwersten gefallen ist. Wir haben so viele tolle, kreative Spiele gespielt, wo ich sagen würde, da steckt so viel tolle Idee drin, auch wie ein Thema involviert ist in die Mechanik, aber auch wie insgesamt die Sachen funktionieren.
Ja, und ich finde, das ist ja auch was Besonderes, weil wenn man so ein Vielspieler ist, dann sucht man ja auch solche Sachen, die wirklich nochmal so ein Fünkchen Innovation, Kreativität haben, weil es gibt viele Spiele, die sind alle super, aber machen recht ähnliche Dinge.
Ja.
Und da stechen eben die Spiele nochmal hervor, die dann was ganz Besonderes bieten. Und deswegen ist es uns, glaube ich, so schwer gefallen.
Und deshalb ist es mir so leicht gefallen, mich auch auf deinen Top 3 auszuruhen und zu sagen, ich mache einfach andere Top 3.
Ja, dann und deswegen kriegt ihr jetzt 6 verschiedene Spiele von uns. Ist
immerhin.
Doch super.
Aber wirklich, das sind Nuancen, die Spiele unterscheiden. Bei mir auf Platz 3 ist Karnak, ein Spiel, was wir in dem Podcast noch nicht besprochen haben. Ich werde das Konzept auch nur ganz kurz mal anreißen, weil wir werden es definitiv noch in einer anderen Folge besprechen. Und das ist ein Spiel, bei dem wir, wie soll man das sagen, einfach Sachen auf einer Spielmatte bauen, alle zusammen und möglichst Aufträge erfüllen wollen. Das Ding ist, wenn wir die Aufträge erfüllt haben, dann heißt das aber noch nicht, dass wir die am Spielende überhaupt werten können, denn die Bedingungen können auch wieder umgeändert werden von den anderen am Tisch. Und so muss man versuchen, durch geschicktes Timing auch Sachen zu safen, gewisse Gebilde zu blockieren und zu sagen, hier darf nichts mehr dran gesetzt werden. Es ist so ungewöhnlich, weil man am Anfang gar nicht weiß, was passiert denn jetzt eigentlich. Ich weiß, als wir es zu zweit gespielt haben, war es dann doch ein relativ konfrontatives, ich mach dir das jetzt einfach nur kaputt. Als ich es dann im Spieletreff gespielt hatte, zu dritt war es so, boah krass, was geht denn jetzt eigentlich hier vor sich? Also zu dritt nochmal eine Spur besser. Und wir werden das auf jeden Fall weiterspielen. Ich finde das sehr, sehr ungewöhnlich, so wie viele Games von DVC. Und finde Karnak ein sehr interessantes Spielkonzept, was ich so auch noch nie gesehen habe.
Ja, auf jeden Fall. Kann ich auch unterschreiben. Mein Platz 3 ist Wo ist Alice?
Mhm.
Ein Spiel, in dem wir eine Geschichte erleben, nämlich die Geschichte von der verschwundenen Alice. Und wir schlüpfen alle in die Rolle einer Person, die mit Alice zu tun hatte, bevor sie verschwunden ist. Und in diesem Spiel schreiben wir über unser Smartphone miteinander in einer Chatgruppe und in einzelnen Chats in Verkörperung unserer Rolle. Und wir führen Konversationen, wir kriegen teilweise vom Spiel getimt Hinweise oder kleine, ja, so ein paar Sachen, die wir einstreuen sollen und erleben dann aber unsere eigene Geschichte und unsere eigenen kleinen Geschichten mit den anderen Personen. Und das ist ein wahnsinnig innovatives Spiel, ein wahnsinnig intensives Spiel, was ich auch so noch nie erlebt und gesehen habe. Und deswegen ist das für mich mein Platz 3 geworden, weil ich einfach sowas bisher noch nicht in der Art gespielt habe und das ganz besonders finde.
Ja, vor allen Dingen, weil du ja gar nicht die Person bist, die jetzt für Rollenspiele irgendwie offen wäre, ne? Also du hast ja auch bei Dark Romans gesagt, du cringest dich da auch dann manchmal weg.
Ja, und ich finde, und das hatten wir, glaube ich, auch als Gruppe so als Fazit, also gerade das, dass man die Nachrichten schreibt und nicht miteinander spricht. Ja. Und man setzt sich auch teilweise, man soll sich auch möglichst in andere Räume setzen, ein bisschen räumlich trennen voneinander. Man schafft so eine Distanz dazu, was so die eigene Person angeht und schlüpft wirklich in diese Rolle und kann das Ganze aus dieser Rolle betrachtet sehen.
Ja.
Und das funktioniert hier einfach wahnsinnig gut, dass man eben zu seiner eigenen Person die Distanz schafft und deswegen das nicht als so unangenehm empfindet.
Ja, und es gibt mehrere Enden, man kann es häufiger spielen. Wir haben es nur einmal gespielt, das ist ein Eventspiel, aber ich finde es auch total innovativ, weil es einfach eine ganz eigene Spielatmosphäre geschafft hat. Wir werden da nachher nochmal drauf kommen, in einer anderen Kategorie, aber es ist total innovativ. Ich liebe alles an diesem Spiel, ja, definitiv. Bei mir ist mein Platz 2 schon wieder ein Spiel von DVC Games, und zwar Corvids. Und Corvids ist ein Spiel, was die ungewöhnlichste thematische Umsetzung hat, glaube ich, die ich bisher in einem Brettspiel gesehen habe. Denn wir spielen als Vögel, die in einem Müllhaufen herumpicken. Und das tun wir, indem wir eine Pinzette nehmen, der quasi als Schnabel fungiert, und wir damit Karten umdrehen, Karten nehmen können aus der Mitte, aus diesem Müllhaufen, die liegen übereinander, da ist mal ein Autoschlüssel dabei oder eine Schraube, es sind Federn dabei, dann können wir von den anderen nochmal was klauen aus deren Nestern, wir können aber nur beklaut werden, wenn unser Nest offengelegt ist. Es hat die richtigen Kniffe, um das Spiel interessant genug zu machen. Wir hatten mehrere unfassbar lustige Runden auf dem Brettspielwochenende. Da kommen wir gleich nochmal zu. Wir haben es jetzt auch nochmal zu zweit ausgetestet und auch da hat es uns richtig gut gefallen. Auch wenn natürlich die Stimmung dort unerreicht war. Aber ich finde es so beeindruckend, wie man ein Thema wählt, was ja schon ungewöhnlich ist. Wir spielen Vögel, die irgendwie im Müllhaufen rumpicken. Aber es so umsetzt, dass ich mich wirklich so fühle, als wäre ich ein Vogel, der im Müllhaufen rumpickt.
Ja, das finde ich auch total faszinierend.
Absurd gut.
Ja, aber richtig gut.
Ja, Corvids ist für mich, also wenn ihr nochmal die Erfahrungen dazu hören wollt, hört gerne in die Folge rein. Das war wirklich sehr witzig. Krawall hieß, glaube ich, die Folge. Habe ich mir ein kleines Wortspiel.
Stimmt, Krawall.
Ja, ja.
Ja, mein Platz 2 der innovativen Spiele ist Molly House.
Mhm.
Und Molly House, also ich weiß gar nicht, ob ich es schaffe, Molly House in kurzen Sätzen zu beschreiben.
Musst du gar nicht, weil das machen wir gleich beim Thema. Geh doch nur auf die Mechanik ein.
Sehr gut. Ich finde, Molly House ist innovativ, weil es eine ganz, ich finde, das ist eine ganz, ganz seltsame Mischung aus Mechaniken. Wir haben einmal so ein Brett, bei dem wir auf Aktionsfelder laufen und Aktionen auslösen. Und Kern des Spiels sind eigentlich die Partys, die wir schmeißen. Und da Karten reinspielen und versuchen, ja, nicht unbedingt Pokerhände zu kreieren, aber bestimmte Hände zu kreieren aus den Karten, die in die Mitte gespielt werden. Und es ist ein wahnsinnig komplexes Spiel, das aber total neue Dinge macht, finde ich.
Und irgendwie auch fluffig ist, wenn man es einmal verstanden hat. Und ja, das dauert ein paar Partien.
Und irgendwie, ich finde dieses Spiel, das ist so komplex, dass man das gar nicht so gut beschreiben kann. Aber wenn man reingekommen ist, dann ist es so fluffig und es so, geht so leicht von der Hand irgendwie. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Und es ist so ein bisschen die Mischung aus der Kombi an Mechanik und diesem Gefühl, dass es so kompliziert ist, aber irgendwie dann so leicht. Also irgendwie.
Ja, das Spielgefühl ist ganz einzigartig.
Ja, das ist, genau, und das ist dieses einzigartige Spielgefühl auch, was es dann für mich so innovativ macht.
Stimme dir voll und ganz zu. Also generell die Mechaniken an sich sind jetzt nicht sonderlich innovativ, aber die Zusammensetzung mit dem Thema und diese, man könnte schon fast sagen, ich werde jetzt nicht sagen Kneipenatmosphäre, aber es hat so eine lockere Stimmung, dass man auch ein bisschen Trash-talken kann, dass man auch sagen kann, oh, kommt jetzt der Officer wohl zu deiner Party, ne? Es hat nicht, wenn man jetzt vergleicht mit Pax Pamir, ist auch ein fantastisches Spiel, auch von Cole Worthy, wobei Molly House jetzt mit Joe Kelly zusammen gemacht ist. Aber das ist deutlich ernster und deutlich intensiver. Hier ist es auch so, du hast auch mal ein paar Verschnaufpausen, wo du sagst, okay, wir versuchen das jetzt. Und dennoch sagt dir das Spiel ein, du fühlst dich relativ entspannt, aber du musst so viel bedenken in dem Spiel. Du musst wissen, was ist im Ablagestapel, was spiele ich wann rein, wann hole ich mir neue Karten.
Also, wann kommt wo welche Karte hin, aus welchem Grund und was passiert mit den Karten? Boah, bis man das einmal blickt, da ist die Hälfte des Spiels vergangen.
Ja.
Und dann ist so ein Schalter umgelegt und du denkst dir, boah, Big Brain. Genial.
Ja. Und dazu kommt eben noch, dass es hoch interaktiv ist, weil es auch gegebenenfalls Verräter am Tisch geben kann, die aber auch erst während des Spiels entstehen. Es ist für mich auch eine Innovationsbombe. Ja, das ist wirklich ein ganz tolles Spiel. Ich liebe es. Molly House kann ich absolut verstehen. Und bei mir ist auf Platz 1 Black Cats. Das haben wir ja schon in der Zwei-Personen-Kategorie besprochen. Warum ist das auf meinem Platz 1? Ich habe es noch nicht gesehen, dass ein Spiel ein solches flüssiges Sportfeeling irgendwie rüberbringt, ohne ein Sportspiel zu sein. Also es geht darum, dass wir ja Daten extrahieren aus dem Server vom anderen und dann so ein bisschen Capture the Flag mäßig uns über das Spielbrett bewegen, was wir aber auch gleichzeitig noch manipulieren können, indem wir unterschiedliche Subnets erstellen lassen, den Gegner irgendwie abschneiden, indem wir den Gegner plötzlich angreifen. Jeder hat unterschiedliche Fähigkeiten. Wir können unsere Mannschaft selber zusammenstellen. Da ist so viel möglich. Ich habe sowas noch nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, das hat eben so wie Molly House ein ganz einzigartiges Spielgefühl, was wirklich richtig cool ist. Und deshalb ist bei mir Black Cats auf der 1.
Ja, und mein Platz 1, über den haben wir auch schon mal kurz gesprochen, das ist Gibberos. Und Gibberos ist auch, finde ich, eine wohlverdiente 1.
Definitiv.
Denn wie schon bereits in der letzten Folge angeschnitten, wir entwickeln eine ganz eigene Sprache gemeinsam. Und wir beschreiben uns weitere Begriffe, die wir unserer Sprache hinzufügen wollen, mit den bereits vorhandenen Begriffen unserer Sprache. Und es ist ja schon schwer genug, neue Begriffe zu beschreiben. Kennt man ja aus Tabu. Gut, da darf man bestimmte Begriffe nicht verwenden, aber wenn du nur eine Handvoll Wörter zur Verfügung hast und dann plötzlich beschreiben musst, Quantentheorie.
Ja.
Und du bist eigentlich aus der Steinzeit, so ein bisschen weiter fortgeschritten, da muss man wirklich kreativ werden und dieses Spiel ist einfach sehr kreativ.
Ja.
Ja. Also das ist super.
Habe ich so auch noch nie gesehen. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Ich finde es einfach toll, dass es ein Spiel gibt, das ein Assoziationsspiel ist, was aber über 2-3 Stunden hinweg geht. Auch das mal sich zu trauen, zu sagen, lass uns doch mal ein einzigartiges Spielgefühl auch über die Länge erschaffen, weil es immer krasser wird. Finde ich total toll. Gibberos kann ich auch absolut verstehen. Also wie gesagt, da waren jetzt auch neben diesen 6 Titeln, die wir genannt haben, noch zig weitere, aber man muss sich ja nachher auf eine Top 3 eben begrenzen. So.
Ja.
Ja, kommen wir zu unserer ja vorletzten Special-Kategorie, bevor wir zu den Klassikern wieder zurückkommen. Und das nächste ist relativ schnell abgehandelt, denke ich, denn das ist Top 3 Themen in Brettspielen.
Genau, und da haben wir eigentlich auch überall schon drüber gesprochen. Unser beider Platz 3 ist Ponzi-Scheme. Einfach weil wir das, ja, es ist ein unverbrauchtes Thema, hatten wir noch nicht. Es ist super umgesetzt und man fühlt sich wirklich selber wie so ein Betrüger, der langsam aber sicher merkt, dass sein ganzes System irgendwann anfängt zu implodieren.
Ja.
Und es ist auch so, wir implodieren alle am Ende. Wir
nur
müssen
wer
nur
implodiert
gucken,
am schnellsten?
Genau, wer ist als erstes fertig?
Ja, also ich finde generell, wenn man sich die Top-Themen anschaut, müssen die ja etwas Tolles transportieren. Und ich finde, bei Ponzi-Scheme ist es auch so, das gibt einem so ein ähnliches Gefühl wie jetzt auch bei dem Gleichgewicht des Schreckens oder bei anderen historischen Spielen, dass man spielerisch etwas lernt, was eigentlich ja ein Terminus aus diesmal ja der Ökonomie ist. Und das finde ich total interessant. Also spielerisch zu erfahren, wie das eigentlich funktioniert, das ist toll. Und deshalb Ponzi-Scheme, ja, musste da auf die Liste. Ich finde das nach wie vor ein ganz faszinierendes Spiel, bei dem man sich auch ganz komisch fühlt zwischendurch.
Auf jeden Fall.
Aber es trotzdem noch locker genug ist, ne? Ohne da jetzt irgendwie wirklich nachher Gewissensbisse haben zu müssen.
Ja.
Genau, mein Platz 2 ist dann, Wo ist Alice? Und Wo ist Alice hatten wir ja eben schon. Da ist natürlich die Sache ein Rollenspiel, bei dem wir eine vermisste Freundin oder wen auch immer, in welcher Beziehung wir zu ihr stehen, finden wollen und bei dem wir zusammen die Geschichte kreieren. Und das Thema ist ja dort erstmal ein Oberbau, was aber dann thematisch umgesetzt wird, in dem Sinne, dass du selber die Geschichte fütterst. Und ich finde, dieses Thema hat direkt einen Sog. Wir wollen direkt wissen, was ist eigentlich passiert. Das Spiel hat eine Wissbegierde wie kaum ein anderes Spiel, weil wir am Anfang auch verdeckte Informationen haben. Wir eine Verbindung zu allen anderen Figuren haben, mit denen wir kommunizieren. Und wir versuchen herauszufinden, was ist eigentlich passiert. Und das ist so vom Thema her, ist das total genial, weil ich denke, was ist passiert? Du bist gehuckt. Du willst es herausfinden und am Ende hast du eine runde Geschichte und hattest aber nur ein paar Anhaltspunkte. Das finde ich einzigartig, das finde ich toll und deshalb hat es dann doch irgendwie das geschafft, bei mir ins Thema reinzuholen, weil man von Anfang an bei diesem Spiel sich auf das Thema konzentriert und da involviert ist. Und deshalb ist es ein wohlverdienter Platz 2.
Auf jeden Fall. Ja, mein Platz 2 ist auch gleichzeitig dein Platz 1, das wunderbare Molly House. Wir haben es eben schon erklärt. Aber das Thema, da sind wir gar nicht so sehr darauf eingegangen.
Genau,
eben.
Das wollen wir jetzt machen.
Genau, und bei Molly House spielen wir Mollys.
Genau.
Was sind Mollys?
Genau, Mollys sind in der Historie gewesen, im historischen London, meine ich war's. Und wir spielen quasi die queere Community 1720er in London. Und wir versuchen quasi die Community nach vorne zu bringen. Wir wollen Partys veranstalten, die aber in der Zeit eben auch hochgradig verboten waren, auf die auch die Todesstrafe stand. Und wir wollen Partys machen und Freude verbreiten. Und das finde ich das Tollste in diesem Spiel ist, es gibt keine Siegpunkte. Siegpunkte gibt es nur für die Verräter nachher. Es gibt Freude. Und wer nachher am meisten Freude verbreitet hat, gewinnt. Außer es gibt einen Verräter und die Community wurde niedergeschlagen. Es ist auch intensiv, weil es auch harte Entscheidungen mit sich bringt. Auch wenn man dann Verräter ist und das aus, ich sag mal, mechanischer Sicht getan hat, ist das schon hart, wenn man weiß, okay, nachher können die anderen irgendwie gehangen werden. Und es ist sehr gut thematisch umgesetzt.
Ja, finde ich auch. Man hat immer so das Gefühl, ich muss jetzt wirklich gucken, dass die Polizei nicht bei mir vorbeikommt, dass meine Party nicht geraided wird und mein Clubhaus und dass sie ja alle sicher sind.
Ja.
Und am Ende des Spiels ist es dann auch wirklich nochmal spannend zu gucken, wenn Leute angeklagt wurden, schaffen sie es oder werden sie gehängt? Und Das ist eine total spannende Umsetzung
ja,
in Molly House.
Ja, total intensiv, auch weil es ja auch historisch dann auch sich darauf bezieht. Ich finde auch interessant, wie es mit diesem Verrätermechanismus umgeht, dass man eben theoretisch sogar ein Doppelagent sein kann. Man muss dann eben nur gucken, dass ein bestimmtes Haus nachher nicht mehr existiert. Man ist aber trotzdem für ein anderes vielleicht noch. Es ist wirklich toll. Richtig schön, auch mechanisch einfach umgesetzt, weil es auch jedes Mal, wenn wir eine Party machen und dann kommt da plötzlich die Polizei rein, gibt das so ein kleines Gefühl dafür. Auch wenn es irgendwie nur ein Kartenspiel ist, ist es dann auch thematisch mechanisch gut umgesetzt. Und deshalb ist das auch, natürlich muss das hier auf meine Eins, das ist ja klar.
Auf jeden Fall.
Aber du hast gedacht, ein Spiel ist thematisch noch beeindruckender.
Ja, vielleicht war das auch eine Schnapsidee, ich weiß es nicht. Aber für mich ist es Hot Streak. Ja, ich muss selber schon lachen. Ich weiß nicht, ich finde... Ja, irgendwie stinkt das jetzt so ein bisschen ab im direkten Vergleich.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ich finde, das ist einfach witzig, eine witzige Idee, diese Maskottchenrennen als Thema zu nehmen. Ja, ich finde, das ist total witzig.
Und die Hintergrundgeschichten sind ja auch ein bisschen abgefahren.
Die Hintergrundgeschichten sind abgefahren und ich finde, das zieht sich einfach durch, diese Albernheit dieser Maskottchenrennen. Das ist wahnsinnig toll umgesetzt, weil es einfach so ist, die fallen einfach plötzlich um. Und laufen in die falsche Richtung.
Ja, warum auch?
Ja, nee, warum auch nicht? Weil die sehen ja nichts.
Ja.
Also ich meine, du siehst ja nichts in so einem Kostüm. Ja. Deswegen ist ja vollkommen logisch, dass die plötzlich ineinander laufen und alle umfallen.
Ja.
Und ich finde, diese Umsetzung ist einfach wahnsinnig gut gelungen. Man kriegt wirklich so ein Gefühl, ich wette da einfach auf was absolut Bescheuertes. Es ist so dumm, darauf zu wetten, weil es ist halt total bescheuert. Das ist nicht so, dass du denkst, oh, der ist besonders gut im Rennen, aber dann fällt er halt einfach um.
Ja, also, vor allen Dingen, das passt ja auch wie Arsch auf Eimer, dass wir die ganze Zeit auch so Maskottchen anfeuern. Weißt du, das ist ja eigentlich genau umgekehrt. Eigentlich müssten wir auf dem Spielfeld sind und laufen und die Maskottchen feuern uns an, aber es ist alles, also dieses
ja,
Spiel ist so absurd.
Es ist so absurd und es ist so albern und es zieht sich das ganze Spiel über durch, auch dahingehend, dass du am Ende des Spiels deinen Geldbetrag, dass es zu jedem Geldbetrag so eine kleine Geschichte gibt in dem Buch, was du mit deinem Gewinn angefangen hast. Und die sind so absurd. Und das ist einfach diese Absurdität auf die Spitze getrieben. Und das ist, ich weiß nicht, das macht was mit mir.
Ich finde es einfach nur
krank und witzig.
Ich finde das beeindruckend, wie aus wenig so viel auch rausgeholt wird. Ne? Das Thema ist ja jetzt wirklich jetzt nicht sonderlich... wie soll man sagen, nicht sonderlich fesselnd.
Nicht anspruchsvoll.
Ja, oder auch nicht sonderlich fesselnd, aber man schafft es trotzdem durch die Umsetzung, das Thema so nach vorne zu holen.
Ja.
Und das ist dann schon ganz cool, ja.
Ja, deswegen mein Platz 1, auch wenn das vielleicht niemand nachvollziehen kann.
Das ist okay, ist ja deine Liste. Ne? Ja, kommen wir zu den besten Spielerlebnissen des Jahres. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Kategorie, weil sie im Kopf bleibt, zumindest bei den Spielen, die wir hier auf der Liste haben. Und bei mir ist auf Platz 3 Aridia. Aridia ist eins der Kampagnenspiele, die wir so schnell durchgespielt haben. Wir haben ja schon gesagt, über 50 Stunden haben wir in dieser Welt verbracht. Und das Schöne ist, dass wir so viele Sachen erlebt haben, die wir nachher auch im Kopf behalten werden. Es macht es natürlich schwer, das Spiel nochmal irgendwann neu durchzuspielen, weil man wird einfach sich an viele Sachen erinnern. Aber der Humor, die Kleinigkeiten, die Easter Eggs, das Feeling generell, ja. Aridia war auch so ein, komm, wir setzen uns jetzt mal entspannt hin, machen das ein bisschen, auch mal nach Feierabend.
Und dann sind plötzlich drei Stunden vergangen.
Ja,
also man
merkt wie so ein Computerspiel halt auch.
Ja,
ne?
man merkt es gar nicht, wie die Zeit vergeht bei diesem Spiel.
Ja, ich find's richtig toll. Aber unser Platz 2 und 3 doppelt sich ja auch dann.
Genau, mein Platz 3 ist Corvids. Und wir haben es schon erwähnt, ihr konntet es in der Special-Folge vom Spielewochenende auch schon hören. Es war einfach der Hammer. Wir haben uns in dieser Runde so reingesteigert in dieses Feeling, ein Vogel zu sein, dass wir die ganze Zeit nur noch Vogelgeräusche gemacht haben und gekräht haben. Und das war einfach ein ganz, ganz, ganz besonderes Erlebnis.
Ja.
Das ich, glaube ich, auch nie wieder vergessen werde.
Nein. Damit werde ich auch ewig das Spiel verbinden, auf jeden Fall. Ja. War ganz toll. Und war auch einfach so war eine ganz tolle Runde. Was soll man dazu sagen? War wirklich schön.
Ja, mein Machen wir direkt weiter?
Ja,
oder
klar.
Wolltest du noch was ergänzen?
Nee,
okay.
Nee, passt.
Ja, mein Platz 2 ist auch dein Platz 1 und das ist Alice is Missing. Und Alice is Missing haben wir eben ja schon wunderbar...
Also wo ist Alice auf Deutsch?
Ach so, ja stimmt,
keine
ich hab's
Verwirrung
nur vorgelesen,
ist.
Sorry.
Ja, ich
wo
hab's da wohl
Alice?
Falsch eingetragen, ja.
Haben wir ja eben schon beschrieben und das Spiel ist das beste Spielerlebnis gewesen oder eins der besten Spielerlebnisse, weil es so wahnsinnig intensiv war. Mhm. Und was wir eben noch nicht erzählt haben, was es so intensiv gemacht hat, ist, am Anfang der Geschichte nehmen wir erstellen unsere Charaktere, wir fühlen uns, wir grooven uns so langsam ein. Und dann ist eigentlich die erste Aufgabe des Spiels, dass wir eine Sprachnachricht an Alice aufnehmen, die wir quasi aufnehmen, bevor wir überhaupt wissen, dass Alice verschwunden ist. Mit einem kleinen Hinweis, was wir da so einbringen sollen. Und wir erleben dann unsere Geschichte. Die Geschichte an sich ist schon total intensiv.
Ja.
Und mit einem Soundtrack hinterlegt, der das Ganze wirklich intensiv und spannend macht. Und ganz am Ende des Spiels, nachdem alles passiert ist, alles ist vorbei.
Es gibt verschiedene Enden, wir wissen nicht, was passiert ist.
Genau.
Ne?
Und dann hört das Spiel damit auf, dass wir uns gemeinsam die Sprachnachrichten anhören, die wir an Alice geschickt haben, bevor wir von ihrem Verschwinden wussten. Und
quasi wie ein Abspann.
Und das hittet wirklich. Also je nachdem, was passiert, glaube ich auch unterschiedlich. Aber das war wirklich sehr, 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 sehr berührend.
Ich hatte mit Tränen zu kämpfen.
Ich auch.
Ja.
Also und es
wir
ging
waren
nicht, auch
nicht
nur uns so am Tisch. Also das war wirklich... sehr, sehr emotional, finde ich.
Ja, weil es auch diese Nichtigkeit der Probleme nochmal so dargestellt hat, die man da am Anfang besprochen hat. Und man hat ja auch eine Verbindung zu seiner eigenen Figur auch über das Spiel hinweg noch weiter aufgebaut. Das ist einfach so wholesome gewesen. Es ist wirklich auch so, dass man am Anfang auch Triggerpunkte und so weiter absprechen sollte. Es steht auch in der Anleitung drin, zu sagen, was sollte nicht thematisiert werden, weil man ja auch gegebenenfalls selber Sachen auch einbringen kann. Und ja, also für mich war der Soundtrack tatsächlich das Krasseste an dem Spiel, weil ich alleine im Zimmer saß, in unserem Schlafzimmer, hatte den Soundtrack, hatten wir überall laufen und der war zu den richtigen Stellen ja auch abgestimmt auf Ereignisse, die immer wieder reingekommen sind. Und ich war von dem Soundtrack schon alleine total, ja, ich war total emotional dadurch schon, ne? Und da waren Sachen, die entstanden sind, auch in den Gesprächen mit den anderen Personen. Das war so intensiv und so tief, so ehrlich, so menschlich. Das fand ich genial. Für mich war Alice is Missing wahrscheinlich sogar die beste Brettspielerfahrung ever, muss ich sagen. Auch wenn es jetzt kein klassisches Brettspiel war, aber das hat mich nachhaltig schon ziemlich getroffen und berührt und beeindruckt. Ja.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, und für mich hat es das nur getoppt durch Iridia.
Mhm.
Und da ist es aber, also wenn ich jetzt so denke, dass das beste Einzelerlebnis, würde ich sagen, ist Alice is Missing. Also wo ist Alice? Mhm. Aber einfach, weil wir so eine lange Zeit mit Iridia verbracht haben, hat Iridia für mich dann doch auf den Platz 1 geschafft, weil ich einfach weil wir so viel Zeit damit verbracht haben und so viel Spaß damit hatten und so viele Stunden Spaß damit hatten, dass ich das so würdigen musste. Und auch, ja, ich erinnere mich da auch wirklich gerne noch dran zurück, was wir da für Geschichten erlebt haben. Und immer wenn wir dann doch nochmal über Iridia irgendwie sprechen, dann merke ich, wie viel Spaß ich dabei hatte. Und das ist auf jeden Fall, finde ich, was ganz Besonderes. Und deswegen ist das mein Platz 1 bestes Spielerlebnis geworden. Wir haben jetzt eben beschlossen, wir machen tatsächlich noch eine dritte Special-Folge, denn wir wollen ja auch den Spielen gerecht werden und wir wollen nicht komplett durchrushen und zu jedem Spiel wirklich nur einen Satz sagen. Das schaffen wir eh nicht.
Nee.
Und dann sitzen wir hier jetzt noch keine Ahnung wie lang und wir haben immer noch genug Stoff für eine dritte Folge.
Ja, vor allem, wir haben ja noch die Top 5 von uns des Jahres. Wir haben Family, Kenner, Expertenspiel und wir wollen euch ja natürlich auch noch ein paar Statistiken aus diesem Jahr offenlegen, ja, da muss definitiv noch ein bisschen mehr Zeit für genommen werden. Von daher müsst ihr euch jetzt leider noch mal eine Woche gedulden. Es tut uns leid. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Falls ihr euch beschweren wollt oder ihr uns eine nette oder auch nicht nette Nachricht schreiben wollt, könnt ihr das gerne tun über E-Mail oder Instagram in der Beschreibung verlinkt. Und vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar Geheimtipps in den Kategorien, die wir heute genannt haben.
Ja, und vor allem wäre ich gespannt, wenn ihr ganz besondere Spielerlebnisse hattet. Weil ja, ich finde,
das ist eine
wirklich sehr, sehr tolle Kategorie gewesen. Die hat mir sehr gut gefallen.
Ja.
Und das würde mich wahnsinnig interessieren, ob ihr solche ganz besonderen Erlebnisse hattet. Vielleicht auch mit Spielen, bei denen man gar nicht damit rechnet.
Zum Beispiel Alarm für Cobra 11, das Brettspiel.
Ja, egal was. Und ja. Das würde mich persönlich wirklich sehr, sehr interessieren, was ihr da so erlebt habt dieses Jahr.
Ja, würde mich auch interessieren. Schreibt uns gerne. Wir freuen uns. Und dann würde ich sagen, hören wir uns dann in der nächsten Special-Folge wieder.
Ja, bis dahin. Ciao.